Wie viele Trainerinnen gibt es denn in Brandenburg eigentlich im Bereich Fußball?
Das kann man simpel beantworten, zu wenig.
Was ist denn eine Trainerkompetenz? Also wenn ich es dann daran festmache, dass dann vermeintlich der Mann in der Kabine noch laut rumschreien kann und das sozusagen so richtig zieht und das ist Motivation, dann ist es begrenzt.
Was passiert so im Bereich Qualifizierung der Trainerinnen so in den nächsten Monaten und Jahren?
Lukas hat gesagt, 50% der B-Lizenz besteht aus Frauen. So, das hat Lukas mal gesagt.
Ja, Lukas.
Als eine Zielsetzung.
Gut.
Finde ich noch ein bisschen niedrig, das Ziel.
So üblich, dass die Trainer da selten Außenlinie durchdrehen.
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.
Zum Langen Hafer, herzlich willkommen. An meiner Seite heute wieder Paul Küchenmeister und Lukas Walter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Damit haben wir verraten, wir arbeiten auch frühst. Ne? Heute wieder ein sehr interessantes Thema auf dem Tisch. Qualifizierung und Entwicklung für Trainerinnen. Da haben wir uns den Lukas natürlich als Mega-Experten wieder eingeladen, aber auch Paul wird da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich sinnvolle Dinge beifügen können. Ich möchte anfangen mit einer Trainerin, die uns alle, glaube ich, die den Fußball ein bisschen beobachten, in den letzten Jahren sehr beeindruckt. Das ist Sabrina Wittmann aus Ingolstadt. Erste Trainerin im Profibereich. Und ich frage jetzt mal ganz provokativ, ist die qualifizierter als alle anderen oder warum ist sie die Einzige?
Also rein von ihrer Lizenz ist sie zumindest vielen überlegen, weil sie ja seit, glaube ich, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres Inhaberin der UEFA Pro-Lizenz, also der höchsten Lizenz im europäischen Fußball ist. Und natürlich auf anderer Perspektive muss man die Frage mit Nein beantworten, weil es gibt natürlich auch viele andere talentierte Trainerinnen, die einen ähnlichen Weg einschlagen können, die aber vielleicht so ein paar Hürden und Hindernisse auf ihrem Weg vor sich haben, die wir natürlich auch gerne heute besprechen wollen.
Paul, was sind das für Hürden und Hindernisse? Warum gibt es nur Sabrina Wittmann?
Das geht ja zum einen los, was haben wir innerhalb der Verbände, was haben wir da für eine Idee, wie wir Trainerinnen fördern wollen? Das ist das allererste. Dann ist halt das Thema, was ist für eine Kultur in den Vereinen? Wie gibt es dort eine Ausprägung einer weiblichen Kultur? Das würde ich mal zuallererst nennen.
Mhm. Ja, ist jetzt, also ihr seid ein bisschen zurückhaltend, klar. Ich habe sie im Sportstudio gesehen, ich war total beeindruckt von ihr. Ja. Und genau, ich frage mich auch, okay, sie wird nicht die Einzige sein. Also sind da einfach sehr viele gute Dinge in Ingolstadt zusammengekommen. Also sprich, es ist Mut, es ist ein bisschen Progressivität im Denken, es ist vielleicht auch Mangel gewesen an, okay, wen können wir sonst nehmen? Nehmen wir mal erstmal Sabrina und jetzt macht sie es auch noch gut, also kann sie es weitermachen. Das ist ja bei allen im Geschäft so. Gut, musste schon machen. Ich fand sie aber schon auch einen außergewöhnlichen Charakter. Das ist schon auch ein bisschen Voraussetzung dafür, ne?
Ja, also sie bringt ein unheimlich gutes Gesamtpaket mit. Man muss sagen, sie ist ja jetzt schon seit vielen Jahren bei Ingolstadt und das ist sicherlich das Besondere, dass sie sich dort von Anfang an auf inhaltlicher Ebene bewiesen hat, inhaltlich gute Arbeit geleistet hat und dann natürlich dann auch ein Verein dahinter steht, der ihr vertraut und der sie dann ja von den Jugendmannschaften hoch bis zu U19 bis jetzt zur ersten Männermannschaft dann ihr auch diesen Weg zugetraut hat. Mhm.
Ich fand es besonders cool auch, wie sie erzählt hat, dass die Achtung aus der Mannschaft ihr gegenüber sehr, sehr groß war, vor allen Dingen auch von den Leadern der Truppe, fand ich einfach eine gute Geschichte. Also sollten sich viele andere Vereinsmenschen mal ansehen, die Sendung noch, und sich ein bisschen zu Herzen nehmen, weist auf jeden Fall in die Zukunft. Wir gehen aber nach Brandenburg. Mich würde ja interessieren, ich weiß nicht, ob es darüber Erhebungen gibt, aber vielleicht können wir ja mal so ein bisschen in den Raum hineinschießen. Wie viele Trainerinnen gibt es denn in Brandenburg eigentlich im Bereich Fußball?
Das kann man simpel beantworten, zu wenig. Und wir tun natürlich unser Bestmögliches jetzt dafür.
Chefdiplomat Lukas wieder am Start, okay, ja.
Wir versuchen natürlich jetzt mehr Trainerinnen zum Fußball zu bringen, ähnlich wie auch in der Talentförderung und sie dann auch entsprechend zu entwickeln. Weil man muss schon sagen, der Anteil von Frauen in der Trainer- und Trainerinnenriege ist einfach zu niedrig.
Ich kann es ja festmachen in unserem Stützpunktsystem. Wir haben jetzt seit kurzem die erste Trainerin, also die fest an einem Standort tätig ist. Mhm. Davor gab es eine Torwarttrainerin, die auch Lehrgänge durchgeführt hat. Und jetzt haben wir eine Trainerin.
Aber ist diese Trainerin? Nennen Sie mit Namen bitte.
Lea Barnemann. Lea hat vor kurzem bei Matze Medi B-Lizenz gemacht, ist jetzt in Rehfelde tätig. Und genau, gegenüber steht aber ein Großteil von männlichen Kollegen.
Okay. Aber also ihr habt da überhaupt keine Zahlen, gibt es jetzt 20, 100 oder 400 so, oder könnt ihr mir keine Zahlen geben, ja?
Das ist aufgrund der Lizenzumstellung, die es ja nach 2022 gab, nicht ganz so einfach, sag ich mal, auch die Zahlen miteinander zu vergleichen. Deswegen sind wir da eher etwas reservierter, weil wenn wir hier Zahlen preisgeben, dann wollen wir auch, dass die zu 100% stimmen, und das können wir in dem Fall nicht so gut gewährleisten.
Okay, also wir bleiben dabei, es sind einfach zu wenig. Okay. Dann, welche Personen suchen wir denn? Wie kommen wir da ran und wen suchen wir im Moment in Brandenburg? Sag mal, macht mal Werbung.
Wir stehen ja immer so ein bisschen für Talentförderung, oder ich würde auch generell sagen für Fußball mit Plan und Herz. Und letztendlich suchen wir Personen, die sich damit identifizieren können. Das heißt, die einen Plan mitbringen, so einen kühlen Kopf, eine Idee haben und zeitgleich natürlich ganz viel Herz, also eine Leidenschaft für die Sache, eine Energie für die Sache. Und ich würde behaupten, da gibt's deutlich mehr Frauen, die das mitbringen, als Personen, die wir bislang in unserem System haben. Das heißt, da gibt's ein Gap, und dieses Gap wollen wir natürlich verkleinern. Also Aufruf an alle Frauen, die Bock auf Fußball haben, die sowieso fußballbegeistert sind und auf den Plätzen dieser Welt unterwegs sind, geht doch gerne auch eure Trainerin-Karriere an.
Das war schon mal ein gutes Statement, aber manchmal könnte man auch denken, beim FLB macht ihr sehr viel Marketing-Schulung, ne? Also wie gehen wir es an? Wie funktioniert das genau? Also macht ihr vielleicht auch mal Workshops in Vereinen? Macht ihr auf der Website Werbung? Also wie kriegen wir eine Aktivierung in dieses Thema?
Na, ganz neu und frisch aufgelegt ist natürlich dieses Thema Women-Only-Kurse anzubieten, weil viele Frauen eben den Wunsch haben, in einem Safe Space unterwegs zu sein. Und deswegen sind Kurse, die wir nur für Frauen haben, ja, auf jeden Fall ein Game-Changer und können auf jeden Fall Frauen auch dazu aktivieren, dann Trainerin zu werden. Das als eine Maßnahme. Und das Thema, was wir auch in der letzten Folge schon mal so blicken lassen haben, dieses Thema weibliche Kultur, dass wir alle in der Struktur des Verbandes, aber auch jede einzelne Person auch dafür einstehen, dass eine Trainerin genauso eine Daseinsberechtigung hat wie ein Trainer. Ich mach mal ein Beispiel aus unserem Kurs, den wir derzeit laufend haben, dass mir eben viele Trainerinnen berichten, also wenn sie an der Seitenlinie stehen, werden sie wahrgenommen als Elternteil, als Physiotherapeutin, als Betreuerin, aber nicht als Trainerin. Und da müssen wir hinkommen, dass wenn da eine Frau an der Seitenlinie steht, dass unser erster Gedanke nicht ist, die ist Betreuerin, sondern dass der erste Gedanke ist, wow, das ist eine Trainerin und die akzeptiere ich so, wie sie da jetzt steht.
Okay. Ja, ich frage mich, wie das genau aussehen könnte, so im Vereinsleben auch. Ne? Ich bin jetzt auch viel auf Amateurplätzen am Wochenende unterwegs. Man steht irgendwie an der Bar danach, quatscht noch übers Spiel und so. Und irgendwie, glaube ich, ist das auch wirklich bei den Frauen und bei den Eltern, also bei den Müttern, noch gar nicht so angekommen. Ey, du musst nicht nur hinter der Bande stehen, du kannst theoretisch auch den Weg davor wählen. So, ne? Also vielleicht muss da auch noch ein bisschen mehr Schub rein, dass man diesen Weg eröffnet, oder?
Ja, und um vielleicht mal eine Perspektive aufzumachen, also ich möchte jetzt nicht zu stark in diesem Männer- und Frauenbild denken, aber Frauen sind schon so, dass sie häufig sehr kritisch auch mit sich sind und sich genau überlegen, traue ich mir diese Aufgabe zu? Und wenn ich dann diesen Personen begegne, sage ich immer, du hast 100% die Qualität dafür. Also trau dir diesen Schritt zu. Plus natürlich, was wir auch schon als Thema hatten, dann auch die Gegebenheiten so zu schaffen, dass sie das mit dem Familienleben vereinbaren können. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger, auch gesellschaftlicher Schritt. Den müssen wir gehen.
Genau. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Also was ist eigentlich die Grundlage dafür, dass ich als Frau, als Mutter, aber ja auch als Mädchen, ne? Also wir hatten das ja bei den jungen Trainern auch so, dass man ja auch schon sehr früh anfangen kann. Wie ist das bei den Mädchen? Wann kann ich als Mädchen auch mal überlegen, okay, ich könnte jetzt auch irgendwie in der F-Jugend oder so trainieren?
Sehr früh. Also wir bieten ja einen Junior-Coach an, auch an verschiedenen Schulen. Das heißt, ich kann ja in der Pubertät schon als Trainerin aktiv sein. Oder jetzt auch in unserer C-Lizenz haben wir die jüngste Trainerin ist 15 Jahre alt. Das heißt, unser Angebot richtet sich ja nicht nur immer an Personen, die sich schon komplett als Trainerin identifizieren, sondern es geht ja auch darum, eine Vision zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt schon in irgendeiner Funktion im Fußball aktiv bin, eine Idee davon zu bekommen, den Fußball vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Und so können wir natürlich auch mehr Personen akquirieren für das Trainerin-Dasein.
Ihr habt jetzt mit den Landesauswahlen zu tun. Also gehst du da auch mal so, wenn ihr mal unterwegs seid oder so und im Bus sitzt und mal ein bisschen quatscht, so sagt ihr auch, ey, ihr könntet ja auch mal, oder haben die dann auch gar keine Zeit dafür? Weil das Thema Zeit hatten wir auch bei der ersten Folge. Also geht das überhaupt dann für eine Auswahlspielerin vielleicht noch irgendwie Trainerin zu werden? Weil von der Perspektive, wie du sagst, ist das bestimmt gut.
Also wenn die natürlich jetzt mittendrin sind im Leistungssport mit bis zu 8-mal Training die Woche, dann würden wir eher davon absehen. Mhm. Aber unsere Idee ist natürlich auch gerade für vielleicht verletzte Spielerinnen, die ausscheiden müssen aus einer aktiven Karriere, die entsprechend an uns zu binden. Das haben wir die letzten Jahre auch ganz gut geschafft, weil die natürlich auch eine Erfahrung aus dem System heraus mitbringen und eine Offenheit, sich zu entwickeln und auch eine super Bindung zu den Spielerinnen haben. Von daher auf jeden Fall ein Ansatz für uns junge Trainerinnen auch zu entwickeln. Mhm.
Ja, und wir machen genau so etwas an der Sportschule in Potsdam, wo es so einen Junior-Coach gibt und wo ja dann auch schon Trainerinnen aus diesem Kreis jetzt zur Auswahl bei Lukas auch gewachsen sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Zielgruppe. Wir hatten ja vorhin gesagt, weshalb ist eine Trainerin jetzt im Profibereich? Wie hat sie es geschafft? Wir haben über Weibchenkultur gesprochen. Da geht, glaube ich, Leistungskultur mit einher. Dass beides zusammenkommt, sorgt dann dafür, dass du halt eben dann Trainern gewinnst, die genau das dann auch weitergeben können. Mhm. Also in der Talentförderung im Leistungsbereich unterwegs zu sein.
Ja, ich glaube, also wenn ich das so aus meiner Warte auch mal so als Fußballvater damals und so sagen, für mich sind ja Trainer ja auch ganz besondere Personen, ne? Also die sind einfach ja exponierte Personen, also für Spieler sowieso oder Spielerinnen, aber auch für die Eltern. Und ich glaube, ich komme aus der niedersächsischen Provinz, bei uns war das bei der Berufswahl zum Beispiel so, dass so, also Meeresbiologe oder sowas hätten wir nie auf dem Schirm gehabt. Bei mir wurde man halt Polizist, BGS-Beamter oder Versicherungskaufmann, ne? Und als ich dann das erste Mal so ein bisschen in größere Städte kam und sah, was es alles für Berufe gab, das war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Und ich glaube, also gerade auch in ländlichen Regionen muss man den Leuten auch nahelegen, ey, Trainer kann man werden. Also das kann man lernen und wir brauchen Trainer, ne? Weil gerade Thema Ehrenamt und so ist ja in unserer Gesellschaft einfach auch ein großes Thema. Also da einfach auch der Appell, glaube ich, überall, an der Theke, in Workshops, aber eben auch am Platz zu sagen, probier doch mal. Weißt du? Ich hatte so ein Erlebnis mit Empor Berlin damals, da sind wir in die Ostsee gefahren mit zwei Teams und der eine Trainer ist ausgefallen. Und dann sagte Yannick damals zu mir, Henning, kannst du die eine Mannschaft machen? Das war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Und natürlich konnte ich das, also wahrscheinlich nicht so wie ihr, ne? Aber wir sind auch durchs Turnier gekommen und das war toll. Also da zehre ich noch heute von. Also macht die Leute heiß, sie sollen Trainer und Trainerin werden, das ist gut. Ich will noch mal kurz auf die Woman-Only-Kurse zurückkommen. Was unterscheidet die von anderen Kursen? Also jetzt abgesehen davon, dass nur Frauen da sind, aber warum braucht man das?
Also vielleicht die Unterscheidungsfrage kurz zu beantworten. Inhaltlich sind wir auf genau dem gleichen Stand wie die anderen Kurse auch. Also der Aufbau bei einem Basiscoach Women Only ist genauso wie beim normalen Basiscoach. Mhm. Nur, dass wir natürlich für eine gewisse Sichtbarkeit auch sorgen. Da sind wir schon so bei dem ersten Punkt, wo wir auch ran müssen, dass wir eben bei den Präsentationen darauf achten, dass da Frauen und Mädchen auch zu sehen sind, dass da Videos von Frauen und Mädchen auch dabei sind. Der Grund, warum wir das machen, ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, das Thema Safe Space. Ja, dass wir natürlich, viele Frauen äußern das von sich aus, dass sie sich in solchen Kursen deutlich wohler fühlen als in gemischten Kursen. Dann natürlich das Thema, dass wir auch eine gewisse Netzwerkarbeit wollen und dafür helfen natürlich solche Kurse, weil man einfach schon eine Bindung untereinander schaffen kann. Mhm. Ja. Und ein ganz entscheidender Punkt, der auch so mit diesem Safe Space zusammenspielt, ist das Thema Sicherheit. Also wir Lehrende wissen, psychologische Sicherheit ist enorm wichtig für ein gutes Lernen und Lehren. Mhm. Und das ist in diesen Kursen häufig besser gegeben als in gemischten Kursen.
Cool, ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ihr euch selber anschaut im Bereich potenzielle Entwicklung, wo seht ihr noch kritische Punkte? Wo müsst ihr ran?
Na, das würde ich ja aufnehmen von vorhin. Das mit dem Thema auch weibliche Kultur in Verein. Mhm. So, dass man da eben auch ein Bewusstsein schafft, dass man nicht nur dann in einem Schritt dafür sorgt, dass dann Trainerinnen da sind, dass dann sich mehr Frauen als Trainer engagieren, sondern dass es natürlich darum geht, auf allen Ebenen genau diesen Blickwinkel reinzubringen und dafür zu sorgen, dass halt da eine weibliche Kultur sich ausbringen kann. Mhm.
Für mich sind es zwei große Punkte. Das ist einmal, Frauen auch in eine entsprechende Position zu bringen und dafür zu sorgen, dass dann zukünftig nicht drei Männer im Podcast sich unterhalten, sondern auch eine Frau dabei ist oder vielleicht sogar mehrere Frauen den Podcast leiten. Da zum Beispiel auch, dass wir im Referentinnenbereich, vorhin hatten wir das Thema Trainerinnen an Stützpunkten, dass wir da nur eine haben. Auch bei den Referentinnen sieht es eher mau aus. Da sind wir jetzt dabei, schon eine Referentinnenentwicklung auch zu betreiben. Das als ein Punkt. Und der zweite Punkt auch dieses Thema Unterrichtsmaterial. Wir hatten jetzt in der C-Lizenz zum Beispiel das Thema Entwicklungsmerkmale. Also wie entwickeln sich Kinder in unterschiedlichen Stadien des Erwachsenwerdens, des Heranwachsens. Und da taucht einfach eine weibliche Perspektive gar nicht auf. Also es wird immer vom männlichen Standard ausgegangen. Das ist natürlich dann auch unser Auftrag, dass wir in solchen Bereichen dann Zusatzmaterial auch bereitstellen, mit nachschieben, damit irgendwie klar ist, es gibt halt nicht nur den männlichen Körper, der sich entwickelt, sondern auch den weiblichen Körper.
Mhm. Ja, und das ist auch wieder ein super Punkt inhaltlich, dass man versteht, dass es wieder wichtig ist, Leistung zu differenzieren. Also das ist nicht alles in Gleis, sondern wirklich dann zu schauen, natürlich allen ein gutes Training zu bieten, gute Wettkampfformate zu bieten und dafür zu sorgen, dass jeder sich bestmöglich entwickeln kann.
Okay. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr da ab und zu auch so verdrehte Augen erzeugt oder ist das ein Thema, was sehr offen aufgenommen wird? Also weibliche Kultur in Vereinen auch zu etablieren, darüber auch zu diskutieren, ne? Also ohne Gespräche auch keine Veränderungen. Wie empfindet ihr das so?
Na, da gibt's schon Grenzen. Also ich habe eine Diskussion mal gehabt mit dem sportlichen Leiter, wo er mir gesagt hat, dass er es gut findet, wenn eine Trainerin tätig ist im Verein, aber nur bis zur 15. Mhm. Und da habe ich gefragt, warum? Naja, es ist einfach so eine Sache mit der Kabine. Das geht dann irgendwie nicht so, ne? Und dann habe ich ein bisschen nachgehakt, aber er merkt, da kam nichts weiter. Also es kam nichts, was wirklich so fundiert war, wo ich sage, stimmt. Mhm. Das ist jetzt wirklich nur speziell bei einer Frau so oder das ist jetzt ein Argument, weshalb sich das ausschließt.
Mhm. Ja, also ich nehme es auch so wahr, dass die Argumente dann eher knapp sind und häufig aus so einer, man muss ja sagen, wir haben es ja auch internalisiert, ne? Wir sind ja alle so sozialisiert worden, halt in einer patriarchalen Gesellschaft, wo es eben normal ist, dass ein Trainer männlich ist. Und dieses Bild erstmal zu überarbeiten, das kostet halt auch Energie für jeden Einzelnen von uns und zeitgleich natürlich dann auch unsere Arbeit auch als Verband, sowas auch dann voranzutreiben auf einer strukturellen Ebene.
Ja. Und da auch zu hinterfragen, was ist denn eine Trainerkompetenz? Also wenn ich es dann daran festmache, dass dann vermeintlich der Mann in der Kabine noch laut rumschreien kann und das sozusagen so richtig zieht und das ist Motivation, dann ist es begrenzt.
Könnt ihr das beschreiben, also dass ihr vielleicht in eurer Arbeit auch schon was gelernt und mitgenommen habt von der Zusammenarbeit mit Frauen im Trainerbereich, die einfach Sachen anders machen, anders angehen?
Für mich sind es zwei Sachen. Das ist erstmal der Austausch, also jetzt nicht über Frauen zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen, mir ihre Perspektive anzuhören, wie sie auch gewisse Situationen wahrgenommen haben. Und was ich sehr wertschätze, ist an ihnen das Interesse. Mhm. Ja, also Frauen als Trainerin stellen häufig wunderbare Fragen. Mhm. Und das ist ja auch genau unser Ansatz, wie wir Spieler und Spielerinnen entwickeln, dass ich halt nicht als Trainer sage, so und so läuft das, sondern dass ich mit ihnen in Austausch trete und auch nicht nur die Frage stelle und dann ist das Gespräch beendet, sondern auch in einen Dialog trete. Mhm. Und meine Erfahrungsempirie zeigt, dass Frauen da eine unheimlich hohe Qualität haben. Mhm.
Kannst du so bestätigen? Okay, super. Auch da der Blick in die Zukunft nochmal kurz. Was habt ihr so vor? Was passiert so im Bereich Qualifizierung der Trainerinnen so in den nächsten Monaten und Jahren? Was gibt's da so für Projekte? Könnt ihr da noch ein bisschen was erzählen?
Henning, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du uns wieder ein Zahlenfest machst, ja? Lukas hat, jetzt hau ich mal einen raus, Lukas hat gesagt, 50% der B-Lizenz besteht aus Frauen. So, das hat Lukas mal gesagt.
Ja, Lukas.
Als eine Zielsetzung.
Gut.
Finde ich noch ein bisschen niedrig, das Ziel.
In welchem Zeitraum jetzt nochmal?
Ja, es ist natürlich schon, und da vielleicht kurzer Blick auch zurück. Wir haben im Jahr 2025 zwei Basiscoach-Ausbildungen für Frauen angeboten, sind jetzt 2026 gestartet mit der C-Lizenz. Mhm. Und es muss natürlich immer so sein, dass wir von unten eine breite Basis schaffen, um dann auch in der Spitze in der B-Lizenz dann Frauen in Anführungsstrichen abliefern zu können. Mhm. Erstmal unser Ziel natürlich auch weitere Kurse anzubieten, werden auf jeden Fall im zweiten Halbjahr noch einen weiteren Basiscoach nur für Frauen anbieten. Also auch da schon für alle Frauen, die noch keine Ausbildung haben, gerne die Augen und Ohren offen halten. Und darüber hinaus natürlich nicht nur Trainerinnen zu entwickeln, sondern auch weibliche Funktionäre oder eben Schiedsrichterinnen. Das heißt, unser Plan auch einen Schiedsrichterinnenkurs anzubieten, sodass wir eben aus allen Teilbereichen mehr Frauen noch in den Fußball bekommen. Und davon versprechen wir uns dann schon auf Perspektive sehr viel. Mit dem großen Ziel 50% von Frauen in B-Lizenz.
Also ich gehe jetzt auch fest davon aus, dass beim FLB wahrscheinlich 50% der festangestellten Frauen sind, oder?
Ja, wir haben einen deutlich gewachsenen Anteil, was die weiblichen Mitarbeiterinnen angeht. Ich muss jetzt mal selber überlegen, wie viele.
Du zähl mal in Gedanken durch und ich würde ergänzen, dass es auf jeden Fall mein Anspruch in der weiblichen Talentförderung ist, dass mindestens 50% der Trainerinnen Frauen sind. Mhm. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, ich denke nicht in dieser Quote, sondern ich denke daran, also Frauen mit Qualität in diese Position zu bringen. Und es gibt genug Frauen. Ja, und dann nicht aus dieser Quote heraus zu denken, sondern zu suchen, die zu finden und sie zu fördern. Mhm. Und da haben wir echt mittlerweile einen tollen Staff beisammen und wollen das natürlich auch so aufrechterhalten.
Cool. Dann nochmal kurz auf die Spielerinnen-Ebene. Hast du das Gefühl, dass die Spielerinnen das auch schätzen, wenn eine Frau an der Linie steht?
Das ist aus meiner Sicht erstmal unerlässlich, dass in einem Team mit Mädchen oder Frauen eine weibliche Bezugsperson mit dabei ist, in welcher Rolle auch immer, sei jetzt erstmal dahingestellt. Nehme es schon auch so wahr, dass die das schätzen, auch mit Frauen im Austausch zu stehen. Und zeitgleich müssen wir natürlich auch davon wegkommen, dass Frauen nur Frauen trainieren können, sondern Beispiel Sabrina Wittmann, dass wir auch dahin kommen, eben talentierte Trainerinnen zu entwickeln, die auch männliche Nachwuchs- oder sogar Erwachsenenteams übernehmen.
Mhm. Okay. Gut. Männer, nächstes Mal machen wir das anders, da laden wir eine Frau dazu ein, da bin ich auch sehr gespannt drauf und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank, viel Glück bei der Qualifizierung von Trainerinnen, bei der Akquise von Frauen im Fußball und ja, wir hören uns bald wieder, ciao.
Ciao.
Das ist ja schon wieder so eine Frage, die mich nervt.
Also üblich, dass die Trainer an der Seitenauslinie durchdrehen.
Zum Langen Hafer, der Podcast vom Fußball-Landesverband Brandenburg.